The Streets Will Never Forget Eddie Glieder. 103 Tore in 330 Spielen schoss der Steirer für den GRK, Austria Salzburg, FC Tirol und Pasching. Viel legendärer war jedoch sein Transfer zu Schalke 04. Nach einem überragenden UI-Cup-Spiel mit Pasching gegen Werder inklusive Glieder-Doppelpack sorgte der Edi auch in Deutschland für Schlagzeilen. Die Schalke-Fans hofften zwar auf Reallegende Fernando Morientes, aber sie bekamen einen 34-jährigen Ösi namens Edi Glieder. Und da die Frage, wie legendär war Edi Glieder auf einer Skala von 1 bis 100, Patrick?
Der Edi bekommt von mir eine 79.
Harald, bitte.
Meine Bewertung für den großen Glieder-Edi ist eine 78.
Die Schalke-Story macht ihn unsterblich, daher 83. Und jetzt Answer-Konferenz Episode 6. Let's go.
Nichts abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wenn wir jetzt mal Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Answer-Konferenz Episode 6. Wir sind heute nur zu zweit im Studio, da der Harald beim ÖFB-Team in Marbella verweilt. Wir haben auch eine kurze Grußbotschaft heute früh bekommen.
Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, lieber Hannes, lieber Patrick, ich kann leider heute nicht bei euch sein, weil ich am Flughafen stehe. Ich fliege jetzt nach Malaga, um weiter zu reisen nach Marbella, wo ich das Nationalteam begleiten darf, das das Trainingslager macht, und ich bin dann auch am Samstag beim Ländermatch in Bratislava und natürlich auch nächste Woche gegen die Türkei. Ich hoffe, ihr habt trotzdem eine schöne Sendung. Ich freue mich schon, dass ihr das rausgehabt.
Für dich ist es heute eine Premiere, zu zweit in der Ansa-Konferenz. Wie fühlt es sich an? Wie sehr wirst du den Harald heute vermissen an deiner Seite?
Mal was Neues. Natürlich geht mir der Harald schon noch ein bisschen ab, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt mehr Platz auf diesem Bänkchen und das ist eigentlich schon noch sehr angenehm gerade. Nichtsdestotrotz, wir freuen uns, wenn du wieder zurück bist, Harald, aber jetzt genieß Sonnenschein und um die 20 Grad.
Ja, ein bisschen am Pool abhängen, so wie so eine ÖFB-Reise.
Bring mal ein bisschen Farbe mit.
Ja, das wäre vielleicht mal nicht schlecht, aber jetzt haben wir dann 2 Wochen Pause, bevor es dann wieder weitergeht in der Ansa-Konferenz. Daher bist du jetzt beim Name-Dropping Monday alleine. Aufgepasst, Patrick, here we go. Oluwaseun Adewumi zu Sturm Graz. Ja, nein, begründe.
Sehr spannend, also ich habe davon auch erst eben heute von dir erfahren. Auf jeden Fall ein vielversprechender junger Spieler, gerade 19 geworden beim FAC halt eben. Guter, schneller Außenbahnspieler. Warum nicht? Ich weiß nur nicht genau, ob das schon für die erste Mannschaft reicht. Also wenn, dann würde er, glaube ich, eher für Sturm 2 noch eine Option sein. Aber sicher, ich glaube, man könnte mit ihm einen Rohdiamanten noch formen.
Man, sagen wir mal so, kurze Erklärung, Rolf Landerl hat das am Freitag im ORF-Topspiel zwischen dem FAC und SKN geleakt, würde ich jetzt mal fast schon sagen, dort als Co-Kommentator, als Experte im Einsatz, und hat da eben auch davon gesprochen, dass Adewumi ein Thema ist bei Sturm Graz. Ich finde Adewumi extrem interessant, unfassbare Geschwindigkeit, aktueller U19-Nationalspieler, und da hätte es eben 2 Varianten, finde ich, wo du ihn einsetzen könntest. Einerseits am linken Flügel, aber ich glaube, der wäre vielleicht gar nicht so uninteressant, auch mal als Links- oder Rechtsverteidiger, eher links, da kommt er ja, hat am Wochenende auch getroffen gegen den SKN, also wirklich interessanter Spieler. Könnte ich mir gut vorstellen, bei Sturm aber dann wirklich eher als Experiment auf der linken Abwehrseite, wenn man da vielleicht im Sommer dann ein paar Abgänge hat. Aber ja, wieso nicht? Adewumi würde man, glaube ich, sehr viel richtig machen. Einer der ganz heißen Transferaktien des FAC. So, erste Runde nach der Punkteteilung ist vorbei. Patrick, was bleibt dir in der Erinnerung?
Dass Sturm und Salzburg gleich immer wieder Vollgas geben und enteilen und der Rest Punkte liegen lässt und ein bisschen zurückbleibt. Also die Punkteteilung hat sich eigentlich schon wieder nicht so ausgezahlt, nach der ersten Runde rein jetzt einmal gesehen. Sehr spannend, dass einfach alle anderen Partien ja auch Remis ausgegangen sind und nur Salzburg und Sturm gepunktet haben. Und das eindrucksvoll. Also 5-1 von Salzburg und das 4-0 auswärts in Klagenfurt. Nicht schlecht.
Würdest du sagen, dass vielleicht aus dieser gefühlten Drei-Klassengesellschaft, die wir in den letzten Jahren hatten, mit Salzburg ganz oben, danach Sturm Graz und dann wieder mit einem Abstand der Rest der Liga, dass sich das mittlerweile fast zu einer Zweiklassengesellschaft entwickelt, sprich Sturm kommt Salzburg immer näher?
Zurzeit schon auf jeden Fall, also nicht nur zurzeit, eigentlich schon die letzte Saison, die vorletzte Saison war ja Sturm auch immer knapp dran, gerade mal die direkten Duelle haben es halt dann entschieden, immer zugunsten von Salzburg, aber vor allem heuer ist es eine eindeutige Zweiklassengesellschaft in meinen Augen, weil ich glaube der Punkt, der Vorsprung ist ja jetzt schon zum drittplatzierten LASK, sind ja glaube ich jetzt schon 7 Punkte, also schon enorm, ja. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das im weiteren Saisonverlauf auch noch zeigen wird, wie es dann endet.
Dann nehmen wir Sturm Graz doch gleich mal ein bisschen unter die Lupe. Mein Take, meine Schlagzeile. 4:0 gegen Austria Klagenfurt, Sturm Graz und das Wörthersee-Stadion. It's a match. In 21 Spielen gab es dort für die Blackies 16 Siege und nur 3 Remis bzw. 2 Niederlagen. Zudem hat man die größten Erfolge der jüngeren Geschichte hier gefeiert mit den Cupsiegen 2010, 2018 und 2023, dass ich jetzt rausbekomme. Da nehmt es doch einfach mit nach Graz oder nennt euch Sturm Klagenfurt. So oder so, die Blackies haben wirklich 2 Heimstadien, nämlich in Graz und in Klagenfurt. Das ist eine beeindruckende Zwischenbilanz.
Ja, das ist wirklich ein Wahnsinn. Vor allem, ich habe das gar nicht so arg am Schirm gehabt, dass Sturm so eine Macht ist in Klagenfurt. Das mit den Cup-Siegen natürlich, das hat ihnen auch einen Boost, glaube ich, gegeben. Alexander Prass hat ja auch nach dem Spiel im ORF-Interview gesagt, uns gefällt das Stadion wirklich gut, wir verbinden sehr gute Erinnerungen damit. Es wäre etwas sehr Schönes, wenn wir dieses Jahr hier wieder spielen können. Mhm. Ist ja möglich, also Cup-Halbfinale geht es jetzt eben noch gegen Salzburg und falls sie die Salzburger wieder schlagen, dann spielen sie wieder im Wörthersee-Stadion. Und ich glaube schon, dass es in den Köpfen ein bisschen einen extra Boost einfach gibt. Du kennst das Stadion, du fühlst dich dort wohl, du hast schöne Erinnerungen, Erfolge gefeiert. Ist schon so ein kleiner Heimspielvorteil gefühlt, ja, wenn sie im Wörthersee-Stadion spielen.
Ein paar Fakten zu der Bilanz von Sturm Graz im Wörthersee-Stadion. Also erstes Spiel gab es für die Blackies im November 2007, damals noch gegen Austria Kärnten. Die Partie endete 0:0 und danach gab es 20 weitere in verschiedensten Konstellationen. Sie haben ja auch 3 Heimspiele im Wörthersee-Stadion absolviert. 2011 in der Europa League Champions League Qualifikation gegen Videoton, weil zu jener Zeit die Football-Weltmeisterschaft in Graz stattgefunden hat, hat man gewonnen gegen Videoton mit, ich glaube es war 2:0, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann in der Corona-Zeit, Lockdown, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da war ja der Platz in der Merkur Arena unbespielbar, gab es 2 Spiele in der Bundesliga bzw. im Cup gegen Red Bull Salzburg und auch sonst eben die Cup-Finalspiele allesamt gewonnen. Und du hast 2 bzw. 3 Spiele auch gegen den WAC gehabt, 2012, 2014 und 2016, die Wolfsberger damals im Wörthersee-Stadion gespielt haben und da auch keines verloren. Also es ist unfassbar, wirklich die letzte Pleite von Sturm Graz in einem Bundesligaspiel im Wörthersee-Stadion, das liegt mittlerweile über 15 Jahre zurück. Nämlich damals ein 4:2 gegen Austria Kärnten, legendär Doppelpack Schumacher für die Kärntner, Bubenik und Sandro, die Torschützen.
Schon krass. Also von denen spielt ja, glaube ich, auch niemand mehr. Das ist wirklich schon ein Zeitalter her. Ja, respektabel. Also Wahnsinn. Wirklich, fehlen einem fast die Worte.
Ich meine, jetzt 4:0 Auswärtserfolg auch gegen Austria Klagenfurt, auch am Sonntag richtig stark performt. Lass uns ein bisschen über Mika Biret oder Biret sprechen. Bin mir noch immer nicht sicher, wie man den jetzt wirklich ausspricht. Der ist schon unfassbar stark.
Es überrascht mich wirklich sehr, dass der so gut wie keine Anlaufschwierigkeit gebraucht hat. Ich meine, der ist ja von einer starken Herbstsaison aus Schottland ja eben angedockt in Graz. Das heißt, er hat den Flow eigentlich wirklich gut mitgenommen, ist aber trotzdem absolut keine Selbstverständlichkeit. Neue Liga, neues Land, komplett anderes Team, neue Spielidee. Ich ziehe auch meinen Hut, weil für sein junges Alter zeigt er sich doch sehr abgezockt. Und ich finde auch, als ob er schon ewig in diesem Team ist. Er hat auch ein bisschen Vlodacic ein bisschen so in den Schatten gedrängt, finde ich. Also
ja, ich meine, der funktioniert in der Saison noch bei weitem nicht so gut, wie man sich das, glaube ich, auch vorstellt. Vielleicht auch eher eine Personale für die Zukunft. Also den würde ich jetzt auch nicht abschreiben. Aber Mika Bereth, das ist schon brutal. Trifft alle 97 Minuten für Sturm. Der hat im Grunde eine bessere Quote als damals Rasmus Højlund. Der hat nämlich ich glaube 10 Partien hat er mehr gehabt für Sturm. Der hat alle 151 Minuten getroffen. Klar, Højlund damals noch einen Tick jünger. Die sind nämlich gleich alt. Ich glaube, Højlund ist nur 4 Tage älter als Mika Bereth. Aber ich meine, das ist natürlich auch ein Spieler mit einem Ablaufdatum, der ist ja nur ausgeliehen, der wird wieder zurückkehren. Ich könnte mir vorstellen, dass der schon auch eine, vielleicht jetzt nicht eine so ähnlich dann durchstartet, wie es Rasmus Højlund gemacht hat, aber der hat schon auch Potenzial in der Premier League dann zu realisieren.
Ja, vom Gefühl her kommt mir das aber dann doch ein bisschen zu früh. Also ich glaube, im Sommer wieder zu Arsenal zurückkehren. Und dann wird sicher wieder ein Abnehmer gesucht für eine Saison. Also ich kann mir da wahrscheinlich gut eine Leihe vorstellen in die Championship, in die zweite englische Liga, dass er sich da mal wieder ein bisschen so herantastet. Vor allem auch, was die englische Härte einfach betrifft. Das kannst du ja sagen, was wie es die englische Liga ist, einfach nicht zu vergleichen jetzt zum Beispiel mit der österreichischen. Und ich glaube, dass sie nächste Saison bei einem Championship-Club mit Aufstiegsambitionen wahrscheinlich parken werden. Und dann schauen wir wie er dann dort sonst performt. Aber ich traue ihm auf jeden Fall auch eine gute bzw. große Karriere zu.
Ich meine, es ist, man sieht ja schon auch, dass auch österreichische Bundesliga-Kicker zum Teil keine Anlaufschwierigkeiten in anderen Ligen haben. Ich meine, bestes Beispiel jetzt Erling Haaland, aber ich meine, okay, der war irgendwie, da war ja in keiner Station eine Anlaufschwierigkeit, wenn dann vielleicht eher noch in Salzburg, wo er das erste halbe Jahr kaum gespielt hat, weil damals eben auch noch Munas Dabur gesetzt war in der Spitze. Aber dann ist er explodiert das halbe Jahr in Salzburg, in Dortmund ist es gleich weitergegangen, dann hat dann jeder in England eher geglaubt, gut, jetzt kommt aus der deutschen Bundesliga, wird nicht funktionieren, braucht Anlauf, eine Anlaufphase und dann ist er gleich mal Torschützenkönig geworden und hat die Champions League gewonnen. Ja. Also der Dude funktioniert einfach, egal in welcher Liga, den kannst du einfach aufstellen, wo du willst, der wird seine Tore machen. Würde ich jetzt nicht mit Mika Bereth vergleichen, das ist ein bisschen zu groß, aber ich glaube, die österreichische Bundesliga hat sich da mittlerweile auch einen Namen auf internationaler Ebene auch schon gemacht. Salzburg, Sturm, das große Duell jetzt um den Meistertitel, sie bleiben auf Schlagdistanz zu Salzburg, trotzdem Red Bull auch sehr souverän gegen Habeck, zumindest nach der roten Karte, ist es dann ziemlich klar geworden.
Ja, es hat schon am Anfang ein bisschen gedauert, bis sie richtig in die Spur gekommen sind oder gefunden haben. Natürlich die rote Karte war dann eher auch der Game Changer und dann ist die Sache geflutscht. Also dann war das eine klare Angelegenheit. Hat Habeck dann wirklich wenig hingegen, also wenig entgegensetzen können und ich glaube, alles andere als dass sie da verlieren, hätte mich jetzt auch überrascht, sagen wir so. Aber bei allem Respekt natürlich.
Und ohne Scheiß, wie momentan Oskar Kloch und Fernando abliefern, die werden jetzt erst so richtig, die laufen erst jetzt so richtig warm, kommt man vor.
Ja, vor allem spannend einfach bei Fernando, weil der hat es ja eigentlich auch nicht leicht gehabt in seinen ersten eineinhalb Jahren, jetzt halt eben bei Salzburg immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Und jetzt momentan sehen wir, glaube ich, wirklich den besten Fernando. Seitdem er halt eben in der Mozartstadt angekommen ist. Ja.
Also mal schauen, wie lange man sehen, bevor er dann sich wieder verletzt. Also das ist ja
Klassiker. Ja.
Die Achillesferse ist generell sein Körper, würde ich jetzt mal sagen, Fernando, dass er eben wirklich über keinen längeren Zeitraum sein Können bisher auch unter Beweis hat stellen können. Glaubst, wird es bis zum Ende der Saison so spannend bleiben? Kann Sturm da wirklich auch über die nächsten Wochen hinweg so abliefern, dass man die Meisterschaft, dass wir endlich mal wieder einen richtig geilen Titelkampf bis zur letzten Runde haben?
Ja, schon. Ich glaube, es wird halt wirklich auf die direkten Duelle ankommen. Also das ist ein Wahnsinn, weil es ja wirklich, wenn Sturm einfach das erste direkte Duell mit Salzburg gewinnt, dann werden sie ja, gehe ich mal davon aus, dann immer vorne. Ja. Ein Remis würde es natürlich noch spannender machen. Wenn Salzburg das gewinnen sollte, dann wird es, glaube ich, wieder sehr schwer. Also dann ist die Brust bei Salzburg wieder enorm breit und alles Mögliche. Es kommt für mich wirklich auf die direkten Duelle einfach an.
Ja, spielen eben auch wirklich die zwei in einer eigenen Liga da oben, ja, in der Meistergruppe, kann man glaube ich schon sagen. Gut, dann haben wir das Titelrennen abgeschlossen. Patrick, dein Take.
Wir kommen zum Europacup-Schneckenrennen. Auf die Plätze, fertig, los. Während Salzburg und Sturm der Konkurrenz immer weiter enteilen, steht der Rest noch im Starthaus. Der LASK wartet auf den ersten Sieg in 2024. Rapid hat auch das 11. Duell mit einem Team aus der Meistergruppe nicht gewinnen können. Heuer könnte wirklich die große Stunde von Klagenfurt und Hartberg schlagen. Das Schneckenrennen um Europa bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss spannend.
Vom Timing her natürlich gut, nachdem jetzt Hartberg 1-5 und Klagenfurt 0-4 aufgeschossen war. Aber trotzdem, das waren ja, wie gesagt, das sind die zwei Vereine, die drüber stehen. Ja, alles gut.
Wobei härtester Gegner muss man schon auch ein bisschen relativieren. Es gibt eine Tabelle, eine interne, jetzt nur, wo die Duelle aus der Meistergruppe eben rangezogen werden. Da ist Salzburg auf der 1 mit 21 Punkten und dann kommt auf Platz 2 schon mit einem größeren Abstand Sturm mit 15. Und der LASK hat auch 15. Mhm. Das hat mich dann schon ein bisschen überrascht, dass der LASK da eigentlich, beziehungsweise der Sturm so einen Rückstand hat eben auf Salzburg. Mhm. Aber respektabel finde ich, Klagenfurt hat 11 Punkte gesammelt und Hartberg 10. Und bei Rapid halt jetzt eben keinen einzigen. Also du hast 0 Siege, 6 Remis und 5 Niederlagen.
Könnte eine harte Meistergruppe werden, ja, für Rapid, aber es hat ja eh auch Sportdirektor Micky Katzer nach dem 0-0 gegen den LASK nochmal angesprochen. Nach dem Derby-Sieg, beziehungsweise der Derby-Sieg hat eher Punkte gekostet. Also auch wenn man da jetzt endlich mal wieder einen ganz, ganz wichtigen Sieg der Vereinsgeschichte, vor allem in dieser Phase, jetzt mal wieder eingefahren hat, dass eben die ganzen Nebengeräusche der Tage, der Wochen danach eben so nachwirken, dass es schwer war, wirklich in diesem Flow zu bleiben. Er spricht ja auch selbst auch davon, dieser Flow, der ist gebrochen. Man muss dann eben auch wieder variieren in der Offensive, nachdem Grüll, Burgstaller ausfallen. Aber ich finde, da gibt es schon auch ein paar Nutznießer von dieser Situation. Mir hat ein Jansson sehr gut gefallen gegen den LASK.
Also wenn die Kaufoptionen wirklich 250.000 Euro sind, dann ist das ja wirklich ein Schnäppchen, mhm, wenn sie ihn verpflichten sollten. Ja, hat mir bislang in den Spielen, wo ich ihn gesehen habe, auch gut gefallen. Auf jeden Fall ein belebendes Element. Ja. Einen Grühl kann er zwar jetzt noch nicht ganz...
Noch nicht, aber rein ersetzen, von der Dynamik her,
natürlich,
ist aber das dafür, schon auch ein ähnlicher Spielertyp.
Ja klar, dass er auch so ins kalte Wasser eigentlich jetzt geworfen wurde, weil da hat er dann auf einmal sofort gespielt, ja, mhm, seitdem die Sperren sind. Aber es ist halt bei Rapid natürlich, es sind nicht nur die Sperren der so wichtigen Schlüsselspieler wie ein Burgstaller und Grühl. Es hat auch im Kopf einfach was gemacht. Es hat einfach einen Knick einfach ausgelöst. Verständlich. Ich würde es mir auch nicht leicht Fußballspielen vorstellen, jetzt da eben mit all den ganzen Geschichten. Und deswegen ist jetzt eh wichtig, dass da jetzt mehr auf Sportliche geschaut wird und dass bei Rapid ein Erfolgserlebnis dann einfach wieder reinkommt.
Ich finde es sehr gut, dass Marco Grühl letzte Woche bei Vereinshören mit dabei war, beim Rapid-Podcast und auch nochmal über diese Situation gesprochen hat. Das war ein sehr authentischer Auftritt und ich glaube, den hätte es vielleicht auch die Tage danach gebraucht, nach dem Derby-Sieg. Hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie taktisches Geplänkel ist, sondern dass er das ernst meint. Das kommt sehr authentisch rüber von Marco Grühl. Das kaufe ich ihm zu 100% ab. Und ich glaube, das Thema, das wird noch immer nachwehen, die nächsten Runden. Aber ich glaube, sie kommen jetzt langsam auch wieder in die Spur. Weniger allerdings der LASK, was ist 2024 mit den Linzern los? Noch immer kein Sieg.
Sehr spannend, ja, der letzte Sieg datiert halt eben noch vom letzten Jahr. Am 9. Dezember haben sie 3-1 in Lustenau gewonnen und seitdem ist einfach der Wurm drinnen. Mhm. Also sie seit 5 Runden torlos, also warten seit 5 Runden auf einen Treffer. Und unser Kollege Maxi Gierschele hat eine schöne Story geschrieben, halt eben über den LASK mit Robert Schul und der LASK ohne Robert Schul. Und das ist natürlich auch ein riesengroßer Unterschied. Also ohne Schul nichts los. Ja, und das hat es jetzt auch jetzt wieder am Wochenende gezeigt, halt eben. Da fehlt einfach eine wichtige, belebende Komponente. Ähnlich so wie bei Rapid, halt eben, wenn Grühl und Burgstaller fehlt, dass auch weniger dann los ist. Ja. Mhm. Aber beim LASK dreht sich halt wirklich schon sehr vieles um Schul.
Ja, wir haben sie herausgeschrieben, also wenn Robert Schul scored, also trifft oder ein Assist beisteuert, verliert der LASK einfach nicht. Da hat es in dieser Saison 8 Siege, 2 Remis und 0 Niederlagen gegeben. Wenn es keinen Schul-Scorer gibt, dann hat man nur ein Spiel gewonnen, 3 Remis und 4 Niederlagen kassiert. Und wenn Joule generell nicht zum Einsatz kommt, dann hat man eine Partie gewonnen, das 2:0 gegen Blau-Weiß Linz. Und in den letzten 4 Spielen gab es immer eine Nullnummer. Und das ist eben schon heftig, dass so viel abhängig ist von Robert Joule.
Ja, ist unglaublich. Es ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Das ist, ich finde es halt spannend, dass es da keinen gibt, der da richtig dann in die Bresche springt und mehr oder weniger diesen Ausfall einfach zumindest fast 1:1 kompensieren kann. Mhm. Dass sich eben alles so viel um ihn dreht und irgendwie scheinen da dann auch die Plan B und Plan C einfach nicht aufzugehen. Ich schätze mal schon, dass es welche gibt, aber sie funktionieren einfach nicht. Und deswegen sollte der LASK wirklich schnell schauen, dass sie wieder in die Sprung kommen, weil den Vorsprung, was sie vor der Punkterteilung eben auch noch hatten, in der Winterpause, der ist halt schon ordentlich geschmolzen. Ja.
Und also, schau, ich habe den LASK zu Beginn des Jahres ja eigentlich noch wirklich auch in diesem Duo, also das habe ich ja noch eher als Trio gesehen mit Salzburg und Sturm. Das ist ja jetzt überhaupt nicht der Fall. Wenn du jetzt auf die Tabelle blickst, dann hat der LASK 18 Punkte und dahinter Rapid, Austria, Klagenfurt und Hamburg mit 17 Punkten. Also, wie du sagst, ich glaube auch, dass Klagenfurt und Hamburg in der Saison echt eine gute Möglichkeit haben.
Ja?
Um das zu nutzen. Und die Frage ist noch immer auch, wie lange Robert Joule jetzt ausfällt. Es tut mir wirklich leid, denn er hätte ja wahrscheinlich auch eine Einberufung bekommen für das Teamcamp, für den Lehrgang in Mabea. Denn er wartet nach wie vor auf sein erstes Länderspiel. Ich finde, das hat er jetzt langsam, aber sicher hätte er sich das verdient aufgrund der Performance in dieser Saison, aber auch in den Jahren davor. Vergiss jetzt diese Zeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber man wie der in der Aufstiegssaison vom VfL Bochum, was der für eine Stats hatte, das ist ja unfassbar gewesen. Ich glaube, 15 Tore und 14 Assists.
Hätte er da Bochum nicht verlassen, halt eben, ich sagte, dann hätte er mittlerweile sicher ein Länderspiel auch gemacht, aber ja, unterschreibe ich, seitdem er beim LASK ist, hätte er sich auf jeden Fall mal verdient gehabt, dabei zu sein. Aber ja, die Verletzung, ich weiß nicht, ob er es diesmal, glaubst du, hätte er es wirklich geschafft?
Ich glaube schon.
Also entweder hätte er es gerade so geschafft, dass er noch reinrutscht, wenn nicht sogar eher auf der Abrufliste.
Ah, okay, komm, also wenn er ihn da in dieser Situation jetzt nicht mitnimmt.
Ja. Ich hätte ihn auch mitgenommen, aber ich weiß nicht, ob Rangnick ihn wirklich, kurz off-topic, was mich auch überrascht, ist, dass Lazaro nicht einmal mehr auf der Abruf, also halt eh schon seit längerer Zeit, aber er spielt eine solide Saison in Turin, aber schafft es nicht einmal auf die Abrufliste. Das ist auch eine Sache, die mich eigentlich sehr überrascht.
Ja, ähnliches Kevin Stöger. Der spielt eine richtig gute Saison. Habe ich mit dem Kollegen Harald Brandl in der dieswöchigen Ansa-Panier thematisiert. Die besten 11 Österreicher, die nie für Rot-Weiß-Rot gekickt haben. Also da auch Kevin Stöger und Robert Joule dabei. Ich glaube aber schon, dass die noch möglicherweise ein Thema werden für die Euro, weil irgendwann kommst du nicht mehr vorbei und Kevin Stöger hat eben auch richtig abgeliefert in den letzten Monaten und Robert Joule sowieso. Also von dem her.
Steht der Stöger auf der Abrufliste?
Ich glaube, er steht auf der Abrufliste. Aber auch der wartet noch auf das erste Länderspiel.
Ja,
nie gespielt.
Ist auch ein Wahnsinn.
Auch heftig. Aber ich glaube, das waren die Bundesliga-Themen, auch wenn wir jetzt ein bisschen abgedriftet sind. Und jetzt gibt es noch ein kleines Special, nämlich auf TikTok gibt es einen wunderschönen Effekt, nämlich das Blind Power Ranking des österreichischen Fußballs. Wir brauchen eine kurze Pause und sind dann zurück. Wir werden dieses Power Ranking on air aufnehmen und dann auf TikTok auch posten. Also, stay tuned.
Metallica gefällt mir nicht harte Musik gefällt mir, sondern ja, Michiozzi.
So, und jetzt sind wir schon zurück. Wir haben uns ein bisschen zusammengekuschelt, damit man uns auch am Handy sieht. Und jetzt gibt es also ein österreichisches Fußball-Blinds Power Ranking. Let's go, Patrick. Bist du bereit?
Ja, schauen wir uns das einmal an.
Okay, Also, nur kurz zur Erklärung, 10 Spots haben wir und wir wissen nicht, welcher Verein als nächstes kommt und wir müssen dann den jeweiligen Verein, der auf deiner Birne gerade aufscheint, dann einordnen zwischen Platz 1 und 10. Wie gesagt, Bundesliga und zweite Liga Vereine sind mit dabei und jetzt geht's los. Blind Power Ranking des österreichischen Fußballs. Wir beginnen mit der SV Ried. Endlich mal wieder gewonnen. Mhm. Mit 3-2 gegen den FC Liefering. Aber im Jahr
davor, das ist nicht so prickelnd. Ich würde sie eigentlich eher mehr auf die 6 oder auf die 7 geben, vielleicht sogar.
Machen wir 6. Mhm. Finde ich schon mal gut. Weiter geht's mit Admira Wacker. Gewonnen.
Gewonnen ist er. Last Minute.
Würde ich einen Platz drüber sehen auf der 5.
Ja, auf die 5, aber es wird wieder ein böses Erwachen.
Nein, das passt schon, alles gut. Schwarz-Weiß Bregenz, untergegangen im Ländle Derby. Bis jetzt sind nur Zweitliga-Vereine. Die
würde ich auf die 7 packen.
Machen wir 8.
Ich glaube es wirklich.
Ja, machen wir 8, da kommt noch was. Da kommt noch was, nämlich
Stripping
zum Beispiel.
Schlimmer wird es wohl nicht mehr, oder?
Schlimmer wird es momentan nicht mehr. Ja, Stripping auf 10. Der 10, wann kommt ein Bundesliga-Verein? Die WSG Tirol würde ich entweder auf 7 oder 9 sehen. Jetzt hat man zumindest mal wieder
lieber auf die 7.
Okay, wir hoffen oder glauben, dass da noch was Schlechteres kommt. Und es kommt der SV Lafnitz.
Müssen wir auf die...
auf die 4.
Auf die 4, die 3 ist mir, glaube ich, zu unsafe.
Machen wir 4, aber sehr viele Liga-2-Vereine bisher. Die Austria.
Wir haben es wieder ein bisschen falsch gemacht, glaube ich.
Ja, okay, aber die Austria ist... ich finde ja die Austria, vor allem wenn man jetzt den Grunddurchgang, die Rückrunde des Grunddurchgangs hernimmt, dann kann man die Austria schon auch auf der 3 auch setzen.
Ja, pack sie auf die 3, die 9 ist es auf keinen Fall.
9 ist es auf keinen Fall und die Vienna-Sieg gegen den DSV Leoben.
Ja, aber die Runden davor waren auch nicht so prickelnd.
Ja gut, aber 9 ist es auch nicht, das ist ja 2 nicht, das ist die Frage.
Sie sind aber in Liga 2 gerade 9 da, also von
daher. Ja, dann versuchen wir das so zu begründen. 2 Spots haben wir noch offen.
Der Lask
auf der 2 und jetzt wer ist da? Beide Linzer-Vereine 2024 noch ohne Sieg, aber was sollen wir machen?
Wir können es nicht.
Das unser Blind Power Ranking. Kann man nichts machen. Also, das war das Blind Power Ranking mit den beiden Linzer-Vereinen auf Platz 1 und 2. Wir haben es eben nicht wissen können, welcher Verein als nächstes kommt. Wir machen auf jeden Fall eine kurze Pause und sind dann zurück mit der Rubrik First Pick.
Ich sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung.
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Welchen Bundesliga-Kicker würdet ihr für die kommende Euro einbürgern lassen? Das ist unsere heutige Frage bei First Pick, die wir gemeinsam mit unserer Community beantworten wollen. Wir haben jede Menge Vorschläge bekommen. Auch der Harald hat uns was zugeschickt und da hören wir mal rein.
Mein First Pick, wen würde ich einberufen? Es liegt natürlich auf der Hand, einen Stürmer zu nehmen, aber ich habe mich anders entschieden, nämlich die wahre Problemposition. Das ÖFB-Team ist eher auf der Außenverteidigerposition zu finden, deswegen ist mein First Pick Amar Dedic. Das ist ein Red Bull-Fußballer, der braucht gar nichts, der ist sofort integriert in die Mannschaft, kann perfekt Deutsch, kann links und rechts spielen. Deswegen ist Amar Dedic für die Euro die perfekte Mann.
Ja, etwas überraschend einen Verteidiger genommen, aber ich verstehe schon auch die Begründung. Amar Dedic auch bei einigen Usern von uns nämlich auch angeführt worden, zum Beispiel auch der Anto Hain, der hat geschrieben, die insgesamt größten Verluste sind Amar Dedic und Luka Sucic, aber im Mittelfeld scheitert es uns aktuell nicht und auch die Außenverteidigung ist okay. Die größte Lücke ist da noch im Sturm. Ein Karim Konaté oder Mika Bireth wäre schon ganz nett und ein Franz Kretzig von der Austria hat natürlich auch ein gewisses bisschen extra klasse. Er hat da eben angesprochen, Amar Dedic und Luka Sucic, ja eigentlich geboren in Österreich, haben sich aber einerseits für Bosnien, andererseits für Kroatien entschieden. Die wären schon, glaube ich, auch gesetzt im Nationalteam. bin also ganz Suchi ehrlich, vielleicht jetzt aktuell nicht, aber trotzdem.
Nein, ich bin ganz ehrlich, es tut mir auch heute noch weh. Mhm. Also vor allem Amadedic, weil da gebe ich dem Harald auch recht, wäre auch einer meiner Optionen gewesen. Amadedic wäre im Nationalteam auf jeden Fall gesetzt, wäre auch ein wichtiger, junger Spieler, der viel Potenzial hat. Bin ich auch gespannt, wie es für ihn in seiner Karriere weitergeht. Finde ich wirklich sehr traurig, dass er sich gegen das ÖFB-Team entschieden hat.
Ja, ähnlich auch bei Yusuf Gazibegovic.
Korrekt,
ich glaube, also wenn man, da hätte man eben auf den Außenverteidigerpositionen schon, also da wäre man in der Tiefe brutal stark aufgestellt gewesen. Aber ist eben nicht so, also kann man nichts machen.
Muss man auch akzeptieren und ist in Ordnung.
Aber wir haben ja heute das Spiel, wir dürfen einen einbürgern lassen. Patrick, welchen Kicker würdest du für die Euro zum Österreicher machen?
Ich sehe auf jeden Fall im Sturm eine Lücke, da sind wir nämlich am dünnsten besetzt. Ich entscheide mich für Karim Konaté. Mit ihm würde Österreich einen pfeilschnellen Angreifer gewinnen. Seine Unbekümmertheit bzw. Scheiß-mir-nix-Mentalität würde dem ÖFB-Team sehr gut tun.
War es natürlich nicht der Einzige, der Karim Konaté gepickt hat. Auch der Julinks 1971 hat geschrieben, Mika Bereth oder Karim Konaté, vor allem weil uns schön langsam die Stürmer ausgehen. Oder auch, nein, also die Stürmerposition, die ist sehr oft behandelt worden. Auch zum Beispiel der Florian Hauenschild hat geschrieben, nach dem Ausfall von Karl Leitschitz würde mir ein wuchtiger, großer Stürmer wie Bereth sehr gefallen, bindet Verteidiger an sich und macht damit Räume für andere auf. Und knipsen tut er auch nicht so schlecht. Ein Karim Konaté haben wir auch letzte Woche einen Beitrag gehabt mit einem unfassbaren XG-Wert. Der braucht eigentlich nicht viele Chancen.
Ja, voll.
Jetzt kann man natürlich einerseits sagen, ja, ist sehr effizient, oder spielt er sich einfach keine Chancen. Er spielt sich zu wenige Chancen. Weil ich meine, die Torquote an sich ist ja jetzt überschaubar gut in dieser Saison.
Ja, aber ich finde, er ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler halt auch einfach. Und er ist schon wichtig, er zieht durch seine Schnelligkeit und durch seine Anwesenheit einfach auch viele Verteidiger auf sich. Und das macht dann natürlich auch wieder freie Räume für seine Mitspieler. Und ja, ganz ehrlich, wenn der XG-Wert, wenn er da besser abschneidet als wie die Chancenanzahl, dann würde ich so nehmen, ja. Also ganz ehrlich, Mika Bereth habe ich auch.
Ja?
Habe ich auch auf meiner Liste gehabt und überlegt. Trotzdem, man muss ihn auch erwähnen, Sinan Kavaner, weil er ist unter anderem auch Führender der Torschützenliste in Österreich. Von daher habe ich ihn auch auf meiner Liste, aber trotzdem mein First Pick wäre halt eben im Sturm Karim Konaté. Ja.
Da sieht man eben auch so ein bisschen die Achillesferse des österreichischen Nationalteams, wenn die meisten User, wenn wir, also ich komme dann auch mit einem Stürmer daher, dass viele Angreifer gepickt wurden, zum Beispiel auch auf Instagram hat der User, das tue ich mir ein bisschen schwer, Anur Andalus hat geschrieben, Routinier Ronivaldo von Blau-Weiß Linz ist mittlerweile ja schon Österreicher, also Staatsbürger, er hätte eine Nominierung trotz seiner 34 Jahre verdient. Finde ich charmant.
Doppelsturm mit Deniala.
das wäre natürlich. Ronivaldo und Deniala. Aber wirklich sehr viele haben Stürmer genommen. Eine Ausnahme würde ich gerne noch anmerken. T-White 91 hat Oskar Kluch. Wäre natürlich ein Topspieler. Brauchen würden wir aber einen Stürmer. Das sieht man schon an der Torschützenliste, dass es da selbst in der Liga keinen absoluten Topmann gibt.
Das stimmt, ja.
Ja, ich meine von der Quote her, aber von der Qualität her wäre da schon noch einiges zu holen in der Bundesliga und das ist mein Pick, nämlich Fernando. Wenn der Brasilianer fit ist, hebt er das Salzburger Offensivspiel auf ein anderes, höheres Level und ich hätte richtig Bock, diesen Speed, diesen Jogo Bonito im Nationalteam zu sehen. Wir brauchen neben Arnautovic mehr Magie in Rot-Weiß-Rot und deshalb mein Pick, Salzburgs Fernando. Der bringt eine komplett andere Komponente mit ins Spiel. Also du hast eben mit Bereth einen klassischen Stürmer, finde ich. Du hast auch mit Karim Konaté einen er wird nicht umsonst als in der Elfenbeinküste als Drogba 2.0 bezeichnet.
Ist auch Afrika. Hat auch den Afrika Cup gewonnen.
Hat auch also den Afrika Cup
gewonnen. Was gewinnt.
Genau. Und ja, Fernando ist da eben schon noch ein Der nimmt ein anderes Skillset mit in ein Fußballspiel.
Wie es der Harald immer gern meint, einer der Kategorie Zaubermaus.
Ja. Also das ist schon öfter, ja stimmt. Ja, Patrick Jeschek, einer aus der Kategorie Zaubermaus. Schöne Grüße an den Harald, der sich das höchstwahrscheinlich jetzt gerade in Marbella am Pool anhört mit einem Margarita in der Hand und
oder er hört uns auf Spotify und ist gerade am Golfen, wer weiß.
Das ist auch möglich. Glaubst du, ist der Harald einer, der Speedo trägt oder schon eher eine Badehose?
Beim Golfen jetzt oder beim Schwimmen?
Schwimmen. Ja, beides. Vielleicht ja auch beim Golfen, keine Ahnung.
Speedo.
Speedo, ja, ich glaube nämlich auch. Also vielleicht schickt uns noch ein paar Fotos in den nächsten
Im Simmeringer Pass ist dann eben mit Speedo, glaube ich.
Ja, vielleicht mit Simmeringer Logo drauf oder so. Könnt ihr mir vorstellen, oder? Nein, auf jeden Fall, ich glaube, das soll es dann auch gewesen sein. Das waren nämlich unsere Picks. Wir sagen danke für die vielen Vorschläge und das macht eben auch wirklich richtig Spaß, mit euch zu interagieren, da immer wieder auch Inputs auch mit reinzunehmen und mit euch über den österreichischen Fußball zu diskutieren. Da auch mal die Aufforderung an euch da draußen. Welche Frage sollen wir denn in den nächsten Episoden in der Rubrik First Pick angehen. Rein damit in die Kommentare und dann soll es das aber auch schon gewesen sein. Ansa-Konferenz Episode 6 ist abgedreht. Wir gehen in die Bundesliga, wir gehen wie die Bundesliga in die Länderspielpause und sind dann in 2 Wochen zurück. Bis dorthin schenkt uns ein Like, ein Follow oder 5 Sterne. Wir schenken euch ein großes Dankeschön und bis zum nächsten Mal bei der Ansa-Konferenz. Ciao.
Servus.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, also ich habe keine Worte jetzt.
Aus.
Ende.